why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Überall Geschichte. Wir sprechen heute über die Geschichte der Warenhäuser, weil es ist Weihnachtszeit und das ist auch Geschenkezeit, zumindest für viele von uns, berieselt mit Werbung, Spezialangeboten, Katalogen, Rabatten, dies und das. Und deshalb sprechen wir auch darüber, wo man heute denn Geschenke kauft, falls man überhaupt Geschenke kauft. Mirko, wo hast eigentlich du deine Geschenke her? Hast du überhaupt schon Weihnachtsgeschenke gekauft?
Ja, ho, ho, ho. Hallo alle zusammen zu dieser ja fast schon weihnachtlichen Folge. Ich habe noch keine Geschenke gekauft. Und wenn diese Folge erscheint, bin ich schon derbe im Verzug.
Du bist schon im Stress.
Ich bin schon im Weihnachtsstress. Oje. Ja, wo kauft man Geschenke? Vielleicht online heutzutage oder man gibt sich die volle Dröhnung und geht in ein Warenhaus. Alan, warst du schon mal im Warenhaus in dieser Weihnachtszeit?
In dieser Weihnachtszeit nicht. Ich werde es noch machen, aber ich mache es bestimmt nicht erst am 23. Dezember. Den Fehler habe ich schon zu oft gemacht. Das mache ich jetzt nicht mehr. Damit sind wir beim Warenhaus, beim Thema. Sag genau. Mal, Mirko, Geschenke, einkaufen. Wir sind ja ein Geschichtspodcast. Was hat das mit Geschichte zu tun?
Ja, die Geschichte des Konsums, auch eine Geschichte des Warenhauses, eine Geschichte des massenhaften Kaufens, dem wollen wir uns heute widmen, Alan, weil die Art und Weise, wie wir einkaufen, du hast es erwähnt, Kataloge, Rabatte, Versandmöglichkeiten, all diese Dinge, die haben so auf den ersten Blick ja eigentlich wirklich nichts mit Geschichte zu tun, aber die haben natürlich eine Geschichte. Und genau diese Geschichte, die wollen wir uns heute anschauen. Ein Parforce-Ritt durch die Geschichte des Warenhauses, also die Geschichte des Einkaufens, die Geschichte des Kauferlebnisses auch, Konsumgeschichte und damit natürlich auch Wirtschafts- und Sozialgeschichte, weil Einkaufen, Konsum hat natürlich auch immer etwas zu tun, wie Gesellschaften aufgestellt sind, wie sich Gesellschaften selbst sehen. Und das ist natürlich auch für unsere heutige Zeit immer noch hochgradig relevant. Und nach dieser Folge, wenn ihr ins Kaufhaus geht, hoffe ich sehr, dass ihr an diese Podcast-Folge denkt und die kleine Geschichte des Warenhauses im Hinterkopf habt, die wir euch heute hier präsentieren.
Das muss ganz klar das Ziel sein, unser Ziel, unser Anspruch. Du hast gesagt, es ist ein Riesenthema, das ziemlich viel umfasst. Jetzt, wo starten genau. Wir überhaupt? Wie lässt sich diese Geschichte überhaupt erzählen?
Ich würde sagen, die Heldin dieser Geschichte, die Hauptrolle hat natürlich das Warenhaus, der Ort der modernen Konsumkultur, zum einen als ein gebauter Raum, also das Haus, das gebaut ist, das Warenhaus, aber eben auch das Warenhaus als ein sozialer Raum, das ist der Kern oder der Dreh- und Angelpunkt dieser Geschichte. Und die hat sich über die letzten etwa 200 Jahre unglaublich gewandelt, hat sich unglaublich viel getan. Und ja, wenn wir versuchen, das so ein bisschen einzuteilen, dann ließe sich vielleicht ganz grob holzschnittartig diese Geschichte des Warenhauses in etwa 50 Jahre dauernde Etappen gliedern. Also wenn wir etwa 1800 beginnen, 1800 bis 1850, so die Zeit der Vorwarenhäuser, Proto-Warenhäuser, dann etwa 1850 bis 1900, so die Pionierzeit, die Gründerzeit der Warenhäuser, wo dann die wirklich grossen Dinger hochgezogen werden. 1900 bis 1950, so eine Art Blütezeit, dann auch unterbrochen vom Zweiten Weltkrieg, so eine Hochphase, eine erste. Und dann 1950 bis in unsere heutige Zeit, 2020er Jahre, also eigentlich etwa 70 Jahre, so eine Art Neuausrichtung auch der Warenhäuser und Fragezeichen, ihr Niedergang. Können wir noch diskutieren. Und bevor wir einsteigen, du hast gesagt, es ist eine Riesengeschichte, da steckt unglaublich viel drin. Wir vereinfachen das hier natürlich unglaublich. Eine massive Runterbrechung dieser Geschichte, die je nach Region, die man sich anschaut, je nach nationalstaatlicher Geschichte, teilweise sogar auch abhängig von den jeweiligen Eigentümern, verlief diese Geschichte natürlich nicht immer genau gleich. Aber wir versuchen hier so ganz grob eine kleine Geschichte des Warenhauses und des Konsums abzuliefern.
Das ist doch gut. Und bevor wir wirklich dann anfangen, du hast jetzt immer gesagt Warenhaus.
Genau.
Für mich Warenhaus, Kaufhaus. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der Unterschied ist. Ich brauche das auch oft synonym. Können wir das zu Beginn erklären? Warum sprichst du vom Warenhaus, nicht vom Kaufhaus? Spielt das eine Rolle?
Das, Alan, habe ich auch erst beim Recherchieren für diese Folge gelernt. Die Dinge werden zwar synonym verwendet, sind aber eben nicht identisch. Warenhäuser, die führen oft oder meistens auch eine Lebensmittelabteilung, Kaufhäuser nicht. Kurzfassung, das Warenhaus ist größer, hat ein Food- und ein Non-Food-Sortiment, oft auch in so mehrstöckigen Häusern untergebracht, in Abteilungen gegliedert. Das Kaufhaus hingegen ist sehr oft teilspezialisiert, also zum Beispiel ein Elektronik-Kaufhaus, ist flächenmäßig auch meist kleiner, auf wenige Warengruppen fokussiert. Das wäre also quasi diese Unterscheidung, aber ist natürlich auch nicht immer ganz trennscharf.
Okay.
Wir sprechen jetzt vom Warenhaus.
Wir sprechen im guten Gewissens vom Warenhaus. Und du hast jetzt in deinem ersten ganz kurzen Überblick diese vier Epochen definiert und du hast angefangen mit den Proto-Warenhäusern. Das ist ja auch schon etwas, das ich nicht kannte. Also da fangen wir an, oder? Erste Hälfte 19. Jahrhundert. Was ist da der Kontext?
Grundsätzlich müssen wir sagen, es gibt natürlich vielfältige Anfänge, also die Wurzeln der Warenhäuser, auch der Kaufhäuser, also der spezialisierten Geschäfte, die liegen teilweise schon im Mittelalter, aber so für das Warenhaus ließe sich sagen, dass vor allem in Frankreich und England meistens sich vergrößernde Einzelhandelsgeschäfte am Ursprung der Warenhäuser waren, also Einzelhandelsgeschäfte, die ausgebaut haben, ihre Fläche erweitert haben, umgebaut haben. Dann gibt es so einen Zweig oder eine Wurzel in den städtischen Markthallen, die meistens ein sehr breites Sortiment angeboten haben, verschiedene Anbieter an einem Ort versammelt haben. In Frankreich, ganz berühmt, gibt es die Passagen, ein nach orientalischem Vorbild gebautes Konstrukt, in dem dann Hunderte von Einzelhändlern links und rechts ihre Waren ausgestellt haben. Beispiel 1825, der Grand Bazar. Und eigentlich ist das nichts anderes als eine überdachte Ladenstraße, in der dann eigentlich Einzelhandelsgeschäfte aneinandergereiht sind. Aber das ist auch so einer der Ursprünge. Und dann natürlich auch in den USA, zeitlich dann eher schon fast gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts, entstehen Warenhäuser aus großen Lagerhausbauten, also riesige Lagerhäuser, die gefüllt sind mit Waren, die dann nach und nach umgewandelt werden in eigentliche Warenhäuser. Und ja, wir wollen in dieser Zeitepoche nicht wahnsinnig in die Tiefe gehen. Die Entstehung dieser ersten Vorwarenhäuser oder dieser ersten Generation von Warenhäusern, die findet natürlich in den Metropolen statt, der sich industrialisierenden Länder. Und das Warenhaus hatte seinen Ort eigentlich fast immer ausnahmslos im Zentrum der Stadt. Also man musste quasi am logistischen Knotenpunkt sein. Und so aus diesen vielen verschiedenen Ecken, Wurzeln, kommt dann diese Warenhaustradition.
Okay, es gibt diese verschiedenen Ecken. Genau. Das, was du jetzt geschildert hast, das ist wahrscheinlich noch nicht das, was viele Leute im Kopf haben, was auch ich im Kopf habe, wenn sie so an die großen Tempel des Konsums denken.
Genau.
Aber wenn wir jetzt zu diesen langsam uns diesen Tempeln vorarbeiten, wer hat das erfunden, so dieses Warenhaus im eigentlichen Sinn? Wer war da maßgebend?
Ja, so als eigentlicher Beginn der Warenhausgeschichte gilt das Warenhaus Le Bon Marché in Paris. Das ist ja das erste zentral geführte, in Abteilungen gegliederte Warenhaus, hatte aber noch keine Essensabteilung. Also gewisse Historikerinnen argumentieren dann auch, dass das eben noch kein Warenhaus gewesen sei. Jedenfalls, die Geschichte geht so, dass 1852 ein gewisser Aristide Boussicot zusammen mit seiner Frau Marguerite das Haus übernimmt. Also das Haus, das wurde schon 1838 von den Gebrüdern Vidot gegründet. Und ja, vielleicht noch Klammerbemerkung für die stolzen Briten unter uns. 1834 eröffnete in London bereits Harrods, war aber noch nicht ein eigentliches Warenhaus und wurde dann auch erst später komplett neu aufgebaut, weil es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts niedergebrannt ist und wurde dann eigentlich erst später zu einem eigentlichen Warenhaus. Jedenfalls kehren wir zurück zu diesem Le Bon Marché. Das Ehepaar Poussicot, das stieg schon 1848 ein in diesem Laden als Teilhaber bei diesen Gebrüdern Vidot und übernahm es dann eben 1852, indem quasi die Mehrheit der Anteile an diesem Haus an die beiden überging. Und das gilt eigentlich so als die Keimzelle des modernen Warenhauses. Wenn wir so ein bisschen über Frankreich hinausschauen, dann auch 1877 das erste Warenhaus in Italien, in Mailand, in Tokio in den 1880er Jahren, so die ersten Vorläufe von Warenhäusern, in Deutschland etwas später, 1891 mit dem Berliner Kaiserbasar. So, das sind so die ersten großen Häuser, aber so die eigentliche Geschichte des Warenhauses prototypisch beginnt in Paris mit Le Bon Marché.
Und Le Bon Marché, das ist Paris. Du hast die anderen gesagt, das sind die Metropolen dieser aufstrebenden Zeit. Genau. Das war wahrscheinlich eine Voraussetzung, dass das irgendwo in diesen modernen Ballungszentren stattfindet. Was war denn dort, was so Warenhäuser entstehen ließ?
Ja, allgemein könnten wir sagen, der Erfolg dieses Konzepts, dieses neuen Konzepts Warenhaus, das ist eng verbunden mit der Industrialisierung natürlich. Also die maschinelle Massenfertigung von Waren ermöglicht überhaupt erst, dass im großen Stil Waren produziert werden, dass Waren billiger produziert werden können, also eine Verbilligung des Warenangebots. Dann gleichzeitig haben wir natürlich diese großen Städte, teilweise auch diese Moloche, die wachsen, die expandieren, wo dann eben auch die Nachfrage steigt, weil mehr Menschen dahin gehen. Und ja, last but not least, durchgehend eigentlich in diesem 19. Jahrhundert die Massentransportmittel, die es natürlich erlauben, ja, von weit her Waren an einen bestimmten Ort reinzuholen, also vor allem die Eisenbahn, später dann natürlich auch das Automobil, aber im 19. Jahrhundert vor allem die Eisenbahn, die es plötzlich möglich macht, unglaubliche Mengen an Waren zentral zu bestellen und zu horten. Und vielleicht noch abschließend da zu diesem Punkt, wenn man sich das auch international anschaut, also so, wenn man so den wirtschaftlichen Wohlstand vergleicht, das zeigt dann eigentlich, dass Länder wie Frankreich, Deutschland, England, die USA, Japan, Italien, aber auch Österreich, das sind eben die Orte, an denen diese ersten Warenhäuser entstanden. Und das sind eben auch diejenigen Nationen, die in diesem 19. Jahrhundert massive Industrialisierung erlebt haben.
Das ist also auch ein Beispiel für Industrialisierung, also eine Schiffe sozusagen. Ohne Industrialisierung keine Warenhäuser. Wenn wir jetzt zurückgehen zu Aristide Poussicot und seinem Bon Marché, wie kommt er auf diese Idee, das zu machen? Irgendwo musste er da ja eine Inspiration trotzdem gehabt haben. Was war da der Hintergrund?
Ja, der hat natürlich nicht nur gerne eingekauft. Nein, es ist letztlich schwierig, wirklich einen konkreten Ideengeber zu nennen, aber ich glaube, ganz wichtig für dieses Konzept Warenhaus war die Idee der Weltausstellung, die im 19. Jahrhundert sehr prominent war, und für Poussicot natürlich vor allem jene 1855 in Paris. Da findet eigentlich vor der Nase von Poussicot diese Weltausstellung in Paris statt, bei der eine unglaubliche Warenfülle präsentiert wird, aus aller Welt, quasi vor der Haustür. Und er sieht jetzt, woher überall die Waren kommen, sieht das an einem Ort versammelt. Auf dieser Ausstellung gab es quasi die Welt zu sehen, die Produkte von überall, die Produzenten. Es ist eine Art riesige Gewerbeschau. Und das Warenhaus ist damit, indem es diese Idee aufgreift, eigentlich auch von Anbeginn ein Synonym für die moderne Großstadt, für die globalisierte Welt, für diese erste Globalisierung auch, die in dieser Zeit beginnt. Und auch ganz wichtig, das Warenhaus ist von Anfang an eigentlich ein transnationales Projekt oder ein übernationales Projekt. Also es gibt keine nationalen Warenhäuser, weil das Warenhaus per se eben die Waren aus der ganzen Welt unter einem Dach versammelt. Also die Waren, die man dort kaufen kann, die kamen aus allerlei Ländern, von verschiedenen Unternehmen, von verschiedenen Produzenten. Und ein Warenhaus hatte oft auch weitere Filialen, man hatte Ableger in anderen Städten, vielleicht auch in anderen Ländern. Ja, und diese Eigenheit eigentlich, die dann auch die späteren großen Warenhäuser auszeichnet, die ist bereits in Le Bon Marché angelegt, in diesem Warenhaus von Boussicault.
Also da gab es dann nicht nur französische Möbel oder Teppiche oder was auch immer, sondern auch italienisches Design, quasi deutsche Ware. Also das ist eigentlich eine, ja, du hast gesagt transnational, eine sehr, eine Globalisierungsphänomen,
genau.
Das da ist. Wer waren denn diese Leute, die diese frühen Warenhäuser gründeten? Gab es da soziale Milieus, die ausmachten? Welche ökonomischen Wurzeln standen denn da dahinter? Kann man das sagen?
Du hast vorhin die Möbel genannt oder das italienische Design. Und am Beispiel Deutschlands lässt sich das eigentlich relativ gut veranschaulichen. Das gilt für eigentlich fast alle Warenhauspioniere in dieser Zeit. Es sind vor allem Händler aus dem Textilgewerbe, die zu diesen Warenhauspionieren aufsteigen. Also die Textilbranche, die generell im 19. Jahrhundert extrem prosperierte, also zum Beispiel auch bei uns in der Schweiz, in der Ostschweiz, Innerschweiz, Glarus, Basel, auch die Region Basel, Seidenbandindustrie, erlebte einen unglaublichen Boom. Und diese Textilfabrikanten, Textilgewerbler, die begannen sich zu organisieren. In Deutschland waren das zum Beispiel die Gebrüder Wertheim, Hermann und Leonhard Tietz oder auch Rudolf Karstadt, die begannen ihre Textilproduktion, ihren Textilhandel auszubauen. Und ganz wichtig, was in dieser Erzählung sehr oft leider ausgeblendet wird, auch die Frauen spielten als Unternehmerinnen eine sehr wichtige Rolle in dieser Zeit. Also die Entstehung des Warenhauses als Idee ist eng verbunden zum einen mit dieser Textilbranche, aber eben zum anderen auch insbesondere mit einem expandierenden Damenmodensortiment. Also die Mode, die in dieser Zeit genuin eher mit den Frauen verknüpft war, hat dazu geführt, dass auch die Frauen eine sehr tragende Rolle spielen konnten bei der Etablierung dieser Warenhäuser. Also ein weiteres Beispiel neben Marguerite Boussicault, die ich ja schon genannt habe, also die Mitinhaberin des Bon Marché in Paris, war zum Beispiel Marie-Louise Jay, die mit ihrem Ehemann Ernst Gognac, der hieß tatsächlich so, erfolgreiche Gründerin des Pariser Warenhauses La Samaritaine war. Und die beiden waren beide zuvor bei Bon Marché angestellt, also man kannte sich da auch. Und so hat sich dieses Konzept verbreitet, auch maßgeblich forciert von Frauen. Und diese Textilbranche, die Damenmode, aber auch Herrenkonfektionsbetriebe, die lieferten eigentlich mit dieser Verknüpfung von Mode, Werbung auch, Stoff, die lieferten eigentlich das Visuelle, die Ästhetik, diese Vorstellung von Konsum, die natürlich auch an die Geschlechterrollen gekoppelt ist. Also es ist eine Gemengelage, die eben dazu führt, dass sich diese Warenhäuser etablieren können. Also, aber es ist eigentlich die Textilbranche, sind die Textilhändler, die eigentlich am Ursprung stehen, wenn man es ökonomisch betrachten würde.
Das ist interessant, auch das mit der Rolle der Frau. Es hat also eine emanzipatorische Kraft. Jetzt, wenn man sich zurückversetzt ins 19. Jahrhundert und man war da ein Mann, eine Frau aus der Stadt, die einfach, also eine Konsumentin, die einkaufen wollte, was bringt mir dieses Warenhaus als Konsument? Was ist da neu? Also ich kann mir vorstellen, ich gehe vielleicht bis an in, wenn ich einen Hut brauchte, ging ich zum Hutmacher, wenn ich Schuhe brauchte, ging ich zum Schuhmacher und so weiter. Ja. War es einfach der Umstand, dass da alles unter einem Dach war? Oder gibt es da noch andere Gründe, die das Warenhaus auch wirklich zu etwas machen, was neu ist, was es auch vorher so nicht gab?
Ja, das ist sicher ein Punkt, dass alles unter einem Dach war. Und vielleicht, bevor wir auf die Gründe eingehen, muss man sich auch vor Augen führen, welche Situation herrscht eigentlich vor im 19. Jahrhundert. Also du hast gesagt, es gibt ganz viele kleine Gewerbe und Geschäftstreibende, also der Hutmacher zum Beispiel, oft auch verbunden mit, noch mit diesen zünftischen Traditionen, also alte Privilegien, Handwerksstrukturen. Und jetzt kommen diese Warenhäuser und die kommen mit neuen und revolutionären Verkaufsmethoden, die eigentlich diese alten Strukturen komplett aufbrechen. Und wir können uns das heute nicht mal ansatzweise vorstellen, wie disruptiv das auch gewesen sein musste. Also ich musste auch lachen, als ich das gelesen habe. Zum einen freier Zutritt zum Haus. Also man konnte als Konsument, ohne zu bezahlen, in diese Warenhäuser rein und raus. Dann, es gab etikettierte Fixpreise. Also ein Produkt hat einen angeschriebenen Preis. Es ist eben kein Bazar, es ist kein Markt, es gibt kein Feilschen, wie bis anhin üblich. Dann, auch ganz wichtig natürlich auch für, ja, für die Masse, die Preise sind mit relativ geringen Margen kalkuliert, weil sie eben massenhaft da sind, also die ökonomisch gesprochen Skaleneffekt. Sprich, man hat tiefe Preise, bezahlt wird in bar, es gibt kein Anschreiben, kein Warentausch, war bis dahin üblich. Dann wird zum Beispiel als Service angeboten Hauszustellung, also ich kann meine Ware kaufen, die wird mir dann, wie man es heute vielleicht im Einkaufszentrum mit diesen Fahrradkurieren kennt, die Ware wird mir dann nach Hause gebracht. Und enorm wichtig, bereits 1856 begann Boussicault, Inhaber des Beaumarchais, der begann ein Versandgeschäft mittels Katalog. Also bereits Mitte des 19. Jahrhunderts etabliert Boussicault den Katalog. So. Und so als Erlebnis, wenn man dann in so ein Warenhaus ging, da kam man in diesen Raum der Selbstbedienung. Es gab keinen Kaufzwang. Das war komplett neu. Kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Stell dir vor, du gehst in den Laden und du musst dann etwas kaufen, weil du bist da drin.
Das war vorher
das
so?
Das war so. Genau, es gab, wenn ich zum Händler ging und mir den Hut kaufen wollte, dann
musste ich ihn auch
dann gab es sowas wie ja auch eine soziale Verpflichtung, das zu kaufen. Yeah. Das Warenhaus hat diesen Zwang aufgebrochen. Man kann ins Warenhaus gehen, man kann sich die Waren ansehen, man kann alles anprobieren und sich entscheiden, ist nichts für mich dabei, ich gehe wieder raus. Mhm. Ohne, dass damit soziale Konsequenzen folgen.
Auch das eine emanzipatorische Kraft.
Absolut,
eigentlich.
Absolut.
Es befreit, es
genau.
Ja, bringt dir mehr Freiheit als Konsument.
Genau, also es ist auch so diese Idee von Service, also die Dienstleistung als Konzept. Es gibt die Hauszustellung, es gibt den Versand, es gibt ein Umtauschrecht. Also der Kunde, die Kundin ist König, ganz neu in dieser Zeit. Dann auch von Beginn weg ist das Warenhaus ein Ort von Attraktionen. Also es gibt zahlreiche Attraktionen in diesen Häusern, es gibt Luftballons für Kinder, das Kaufen wird zu einem Erlebnis. Also man geht da nicht nur hin, weil man einen neuen Hut braucht, sondern weil das Erlebnis des Warenhauses per se ein Ereignis ist. Darauf kommen wir noch zurück. Und dann gibt es natürlich noch die Rabattaktionen, um Leute ins Haus zu holen. So, also quasi ein ganzes Bündel an Faktoren, das dazu führt, dass dieses Warenhaus als etwas komplett Neues angesehen wird, das die Leute auch anzieht.
Faszinierend. Ich wusste gar nicht, dass die Fixpreise, die Etiketten, dass das auch aus den Warenhäusern
wusste
kommt.
Wusste ich auch nicht.
Also bis anhin, wenn ich einen Hut kaufen wollte, dann war das nicht unbedingt ein verbindlicher Preis, sondern den musste ich dann aushandeln mit dem Hutmacher.
Ja,
das
ich meine, so. Du kannst beim nächsten Warenhausbesuch mal versuchen zu feilschen. Also sagen, früher ist es auch gegangen. Also soll man nicht so blöd tun.
Okay. Also das ist ja wirklich, das sind ganz viele Neuheiten, die sich da offensichtlich bahnbrechen in diesen Warenhäusern. Ja. Die Werbung ist ein Punkt. Das hatte man ja vorher, glaube ich, so wirklich nicht gekannt. Wie hängt das jetzt zusammen? Die Verbreitung von Werbung und das Warenhaus, was war da der Mechanismus dahinter?
Ja, die Werbung, man kann es nicht hoch genug hängen, die Werbung war wahrscheinlich die größte Revolution in der Konsumgeschichte, vor allem auch in der Geschichte des Warenhauses. Also die Warenhäuser, die betrieben systematisch Reklame und die taten das ungeniert. Also die hingen große Plakate auf, schalteten Annoncen in der Zeitung, aufwendige Schaufenster wurden gestaltet, um die Kunden aufmerksam zu machen. Also auch Laufkundschaft. Wer an einem Warenhaus vorbeiging, wurde über diese schön dekorierten Schaufenster aufmerksam gemacht. Also man wollte die Menschen anwerben, man wollte die anlocken, ins Warenhaus reinlocken. Darin liegt dann auch die Wurzel des Dekorationsberufes, also Dekorationsgestaltung in Raumgestaltung, Interior Design, da liegt die Wurzel in diesen Warenhäusern. Später dann die blinkenden Leuchtreklamen, um aufmerksam zu machen. Und ja, der Aufstieg der Warenhäuser ist eigentlich untrennbar mit diesen neuen offensiven Werbestrategien verbunden. Und ja, war zugleich verbunden mit einer der spektakulärsten und vielleicht auch folgenreichsten Fehleinschätzungen der modernen Wirtschaftsgeschichte. Denn die traditionellen Händler, die Kleinanbieter, so die bisherigen Chefs auf dem Feld, die hielten übermäßige Reklame schlicht für unredlich. Also das dürfe man nicht.
Wieso unredlich?
Dürfe man nicht. Täuschung des Kunden. Unredlich. Mhm. Macht man nicht. Gehört sich nicht. Ziemt sich nicht.
Also jemand, der ein gutes Produkt hat, der hat
der
auch nicht,
muss nicht werben.
Das ist auch nicht nötig, dass man das bewirbt.
Genau.
Okay.
Genau. Und ja, mit dieser Haltung hatten sie natürlich Typen wie Pussico nichts entgegenzusetzen. Diese Warenhaustypen, die ja, die haben letztlich diese etablierten Kleinhändler überrollt. Pussico zum Beispiel führt als Werbemittel, ganz interessant, habe ich unglaublich spannend gefunden, als ich es gelesen habe, der führt als Werbemittel die damals neue Idee von Sammelbildern ein. Also in jedem Produkt ein Sammelbild. Zum Beispiel auf der Verpackung, in der Verpackung. Also das, was wir heute noch, Kellogg's-Packungen, Nutella, diese Idee, es gibt eine Sammelfigur, es gibt ein Sammelbild mit dem Produkt, das ich kaufe, so dass ich das Produkt wieder kaufe beim gleichen Händler. Das hat Pussico eingeführt. Und da steckt eigentlich schon diese Idee der Werbung, der Kundenbindung, der aufregenden Aktionen, spannend, Konsum, Konsum auch so ein bisschen als Thrill. So, ich muss das nächste Mal, ich muss wieder da rein, ich muss dieses Produkt wieder haben, da ist das nächste Sammelbild drin. Da steckt das alles drin. Also diese Warenhäuser, die kamen mit ganz neuen Ideen, um die Kunden an sich zu binden. Und letztlich war es dann auch für die Kunden eine Win-Situation, beidseitig.
Das sind wirklich sehr viele schon wirtschaftliche kleine Revolutionen, die du da beschrieben hast, die sich da offensichtlich bahnbrechen mit diesen Warenhäusern. Aber auch das hast du schon angetönt, zum Beispiel beim Kaufzwang, den es nicht mehr gibt. Wenn man da ja als Konsument reinkommt in so einen Kaufhaus, das hat ja auch offensichtlich eine andere soziale Dimension dann. Kannst du dazu was sagen? Was sind die sozialen Auswirkungen des Warenhauses? Was ändert das für die Kunden, aber auch zum Beispiel für die Leute, die dort arbeiten, die Arbeitnehmer sind?
Ja, ich glaube, für die Arbeitnehmer, für die Angestellten war das Warenhaus eine unglaubliche Veränderung, weil Pussico zum Beispiel, der beteiligte seine Angestellten am Umsatz und am Gewinn. Also band sie quasi auch emotional an sein Geschäft. Später hat dann seine Witwe, Marguerite Pussico, die Beaumarchais dann bis 1887 weitergeführt hatte, eingeführt, dass sie ihren Angestellten einen Versicherungsschutz anbot. Sie bot Musikkurse an, Sprachkurse. Also es ist quasi so ein Systemanbieter. Das Warenhaus hat so ein Nose-to-Tail-Prinzip. Es ist eine soziale Einrichtung. Man kann dort alles haben, also es gibt eine beitragsbefreite Vorsorgekasse, es gibt das Mitarbeitersparen, wo man Geld anlegen kann, es gibt eben diese kostenlosen Abendkurse zur Fortbildung, Musik, Sprache, es gibt einen Betriebschor, ein Betriebsorchester, also das Warenhaus als ein soziales Netz, als ein organisierter Zusammenhalt. Es gibt auch Betriebsunterkünfte für alleinstehende junge Angestellte, für die gesorgt werden muss. Es gibt auch sehr interessant, es gibt Gesundheitsschutz, es gibt eine betriebsärztliche Betreuung. Und so im Gesamtpaket war das natürlich extrem bindend auch für die Angestellten. Also wenn ich mal in so einem Warenhaus war als Angestellter, dann habe ich da natürlich extrem von profitiert und auf der anderen Seite kommst du da auch fast nicht mehr raus. Also so ein Angebot, das lässt du nicht mehr gehen. Und für diese Warenhaus Chefs, Chefinnen war das natürlich auch eine Möglichkeit, um diese großen Betriebe, die sehr schnell Hunderte, Tausende Angestellte hatten, irgendwie zu führen, diese Leute auch bei Laune zu halten.
Und was macht das Warenhaus mit den Menschen draußen, mit der Gesellschaft quasi? Wie transformiert das Warenhaus das soziale Gefüge?
Ja, so wenn man es gesamtgesellschaftlich betrachtet, gibt es eine wichtige Feststellung, nämlich, dass ja in diesem 19. Jahrhundert, in dem die Warenhäuser entstehen, gab es eigentlich im Wesentlichen ein Bürgertum. Also es gibt noch keine breite Mittelschicht. Also das Bürgertum war, dieses entstehende Bürgertum war eigentlich die Konsumschicht, die Konsumgesellschaft. Und in diesem Bürgertum, das konsumiert, gibt es eine geschlechtlich getrennte Arbeits- und Gesellschaftsidee. Also die Frauen, die sind mehrheitlich die Verwalterinnen des Haushaltsbudgets, sind auch die Konsumentinnen, also die potenziellen Konsumentinnen. die man dann auch primär mit Werbung und Attraktionen adressierte. Und die Männer, die hatten die Aufgabe, außer Haus das Geld zu verdienen. Also die Männer waren nicht die primären Ziele der Werbung. Und ja, der Aufstieg und der Erfolg des Warenhauses war eigentlich eng verbunden mit diesem Übergang auch von einem adlig-bürgerlichen Konsum eher im Luxussegment hin zu einem Massenkonsum, also hin zu einem Konsum in der breiten Mittelschicht. Und damit verbunden war eben auch diese Idee der sich ändernden gesellschaftlichen Geschlechterordnung. Und es gibt auch ganz bekannt in der Literatur Emile Zola, der hat einen großen Roman geschrieben. Also Zola ist einer der großen französischen Romanciers des 19. Jahrhunderts und er hat 1884 diesem Warenhaus Le Bon Marché ein ganzes Buch gewidmet, das heißt Au Bonheur des Dames, also quasi das Paradies der Damen, ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung, wo er dann relativ scharfsinnig analysiert und auch kritisiert, wie dieser Warenhausraum auf die Geschlechtertrennung wirkt, was das bedeutet für die Konsumgesellschaft und so weiter und so fort. Also das Warenhaus ist eigentlich so auch der Ausgangspunkt für diese breite Konsumschicht, die entsteht im 19. Jahrhundert.
Also, dann wissen wir jetzt schon recht viel mehr darüber, wie ein Warenhaus funktioniert, was es auch ausmacht. Aber es gibt jetzt nicht das Warenhaus, sondern das ist ja in jeder Epoche ein bisschen anders. Ist denn Boussicaults Bon Marché von Anfang der 1850er noch irgendwie vergleichbar mit dem KDW in Berlin von, sagen wir, 1907 oder dann dem Jelmoli in Zürich, ja, der sich zur gleichen Zeit entwickelt? Kann man das überhaupt vergleichen?
Kann man bedingt vergleichen, weil vor allem zu Beginn der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also so auch um diese Jahrhundertwende, lässt sich dann eine Differenzierung, also eine Unterscheidung innerhalb der Warenhäuser beobachten. In Deutschland zum Beispiel, Deutsches Kaiserreich, da bot Tietz, also war einer dieser großen Warenhäuser, der bot Waren für den Mittelstand an. Wertheim war eher so im Luxusartikelsegment für die Wohlhabenden und Jahndorf, der bot die Produkte für die unteren Mittelschichten an. Also da gibt es quasi unterschiedliche Warenhäuser für unterschiedliche Schichten. Le Bon Marché in Paris zum Beispiel ist heute noch ein eher hochpreisiger Ort für die Pariser Bürgerinnen und ein anderes Pariser Kaufhaus, Galerie Lafayette, kennt man auch, bietet auch heute noch eher ja, Billigpreise an, zielt auch eher auf Migrantinnen-Communities. Also das Warenhaus ist so eine Art Faktor, um auch die Gesellschaft selbst zu splitten. Also es gibt Warenhäuser für diese verschiedenen sozialen Schichten, für soziale Identitäten. Ja, und damit wird das Warenhaus an sich natürlich auch Teil einer, ja, einer gesellschaftlichen oder einer Milieu-Identität, also einer Zugehörigkeit. Und ja, verkürzt könnte man sagen, du bist, wo du einkaufst. Also je nachdem, wo du hingehst, bist du dann eben Teil der gehobenen Mittelklasse oder eben in den unteren Schichten. Ja, und es ist eigentlich genau diese Zeit, also diese erste Blütephase ab Jahrhundertwende, die dann etwa bis zum Ende der Weimarer Republik reicht, wo dann auch diese imposanten Bauten entstehen, die wir heute vielleicht auch noch als Warenhäuser vor dem geistigen Auge haben. Und da gibt es dann auch so Zitate aus der zeitgenössischen Literatur oder aus den Zeitungen. Da spricht man von Kathedralen des Konsums, von Palästen, Konsumpalästen. Also Konsum als Erlebnis, als auch so ein bisschen dieses Sakrale, das da mitschwingt. Ja, und letztlich ist genau in dieser Zeit eigentlich das Warenhaus ein Ausdruck dieses Wandels von der Produktions- hin zu einer Konsumgesellschaft. Also wir haben im 19. Jahrhundert hauptsächlich massive Industrialisierung, Waren werden produziert, auf der ganzen Welt verschifft und gleichzeitig entsteht dann eben auch ja, diese breite Mittelschicht, die es sich überhaupt erst leisten kann, diese ganzen Produkte zu kaufen. Und da ist quasi so dieser Wandel hin zur Konsumgesellschaft und diese Warenhäuser werden dann zum Emblem, zum Sinnbild dieser Massenkonsumgesellschaft.
Ja, und über diese Massenkonsumgesellschaft wollen wir gerne reden. Wir tun das, indem wir kurz eine Pause einschalten. Bleibt dran, wir hören uns gleich wieder. Und hier sind wir wieder bei Überall Geschichte, heute mit der Geschichte des Warenhauses. Und wir waren vor der Pause bei der Massenkonsumgesellschaft. Und Konsum, das ist ja das, was sich dann abzeichnet, wird zunehmend auch als Erlebnis angesehen. Genau. Du hast vorhin mal Boussicault erwähnt, der das auch schon pionierhaft vorgemacht hat im Bon Marché, Sammelbilder, dann auch Ballons für Kinder. Also es gibt etwas, das den Konsum dann abhebt von der reinen Bedürfniserfüllung. Ja. Es gibt auch so etwas wie Attraktion, es geht um, dass die Leute staunen wollen. Ja, was ist es denn, was die Menschen reizt am Kaufhaus? Was ist der Prozess, was macht diese Kaufhäuser, diese Warenhäuser, Entschuldigung, zu einem Ort der Attraktion?
Ich meine, es hatten wir schon, die Waren natürlich, die man dort findet, also das ist natürlich eines der Kernattraktionen, aber wie du richtig sagst, das Warenhaus an sich agiert eigentlich als eine Art Bühnenraum für diese Dinge, die dann eben präsentiert werden. Also ich habe so ein Zitat gefunden vom deutschen Globalhistoriker Jürgen Osterhammel, der hat das Warenhaus eine Weltausstellung im Kleinen genannt. Also auch hier wieder diese Idee von der Herkunft, wo die Idee herkommt, aber eben auch als gebauter Raum, also architektonisch. Diese Warenhäuser, das waren große Lichthäufe. Weitläufige Freitreppen waren da in diesen Häusern. Es gibt oft schwere und edle Kronleuchter in diesen Hallen. Es sind ausgekleidet in Marmor, in Edelhölzer. Also wirklich edle Materialien auch, wenn man da reinkommt. Dazu gibt es zum Beispiel echte Palmen, die da in diesen Häusern stehen. Eine Palme an sich schon für einen Berliner wahrscheinlich, für eine Berlinerin eher, ja, ungewöhnlich anzusehen, trifft man ja nicht alle Tage. Und es ist so diese Mischung aus sehr großzügig angelegtem architektonischen Raum, Exotik, Luxus, exquisite Materialien. Dann gibt es auch Erfrischungsräume und Lesesäle. Also man kann da wie heute in einem Mall seine Freizeit verbringen. Also man kann da rein, man kann verweilen. Es gibt Kunstausstellungen, es gibt Theateraufführungen, Unterhaltung. Also es ist eine Art Freizeitpark, dieses Warenhaus. Und es bietet obendrauf, quasi als Tüpfelchen auf dem i, die neuesten technischen Innovationen. Also in einem Warenhaus um 1900 oder in diesen 1910er Jahren, da sehe ich Fahrstühle. Da sehe ich Rolltreppen und das ist der letzte Schrei. Das ist eine völlige Neuheit. Also die Menschen, die kannten das schlicht nicht. Und in diesem Warenhaus, wo ich gratis reingehen kann, wo mir Unterhaltung geboten wird, sehe ich zudem noch den letzten Schrei. Also kannst vielleicht vergleichen, keine Ahnung, Apple macht Developers Review und du kannst da gratis rein, kannst dir den neuesten Scheiß ansehen. Ja, die neuesten Gadgets, die findest du im Warenhaus. Und dieser Raum ist die gebaute Attraktion.
Da sieht man auch, warum das Erfolg hat. Genau. Oder? Das ist wahrscheinlich, und so wird es dann auch zum Sehnsuchtsort, kann ich mir vorstellen. Da wollen die Leute
genau,
hin.
Genau, das wird ein Sehnsuchtsort, also das ist ein gesellschaftliches Ereignis, es ist Teil eines neuen Lebensstils. Und ja, in gewisser Weise ist es natürlich auch ja, ein Teilhabeversprechen. Also das Warenhaus verspricht seinen Konsumentinnen eigentlich eine Teilhabe an diesem neuen Wohlstand für alle. Weil das Konzept war ja des Warenhauses, es gibt Massenkonsum. Es gibt ein Modell des Massenkonsums, das für jeden Mann, jede Frau ist. Und das ist eben auch der Kern dieses demokratischen Liberalismus, auch, der sich ausgehend im 19. Jahrhundert, auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts festigt, vor allem in den Vereinigten Staaten, aber auch ja, zum Beispiel in Frankreich.
Wenn man all das hört, dann ist eigentlich ziemlich klar, dass es eine Erfolgsgeschichte ist, dieses Warenhaus. Also technisch, logistisch, wirtschaftlich, sozial, da ist ganz viel, ich sage es jetzt nochmal, Emanzipatorisches drin, ganz viel bahnbrechendes, innovatives, aber wie das ja immer so ist, gibt es ja bei solchen Dingen immer auch eine Reaktion, eine Gegenwehr. Und das war ja auch beim Warenhaus so. Es war nicht so, dass das alle gut fanden. Können wir das ein bisschen andenken, ausführen? Wer war denn eigentlich gegen das Warenhaus und warum? Weil diese Kräfte gab es ja, oder?
Genau. Ja, die Spaßbremsen, die gab es natürlich auch schon zu Beginn. Gab schon Mitte des 19. Jahrhunderts auch schon ganz heftige Kritik. Ist ja eigentlich auch logisch, weil das Warenhaus ja eigentlich die erste moderne Großvertriebsform des Einzelhandels ist und damit eben auch ja die Konkurrenz für den kleinen Kaufmannsbetrieb, für das Einzelhandelsgeschäft. Am Anfang natürlich vor allem auch wegen den tiefen Preisen, die im Warenhaus nun plötzlich ja den Markt änderten. Aber so neben diesen ökonomischen Überlegungen auch ganz oft eine moralisch gefärbte Kritik, die ins Spiel kommt, also diese Unterscheidung zwischen dem bösen Warenhaus und dem guten kleinen Ladengeschäft. Also so ein typisch antimodernistischer, vielleicht auch antikapitalistischer Reflex, der ja auch in unserer heutigen Zeit nicht unbekannt ist, würde ich mal sagen. Mhm. Und das hat natürlich zum einen ganz reale Hintergründe. Also ich habe es schon gesagt, die Warenhäuser, die waren in der Regel mitten in der Stadt, Prime-Lage, die Immobilienpreise rund um diese Warenhäuser, die schnellen in die Höhe, die Innenstadtlagen, die entleeren sich. Man muss Platz machen für diese großen Warenhäuser, die haben teilweise zehntausende Quadratmeter Fläche. Das heißt, es ist auch ein enormer sozial-wirtschaftlicher Verdrängungsprozess, der lässt sich natürlich nicht von der Hand weisen. Dann kommen die ganzen Vorwürfe, niedrige Löhne für die Angestellten. Und ganz interessant, die dargebotene Warenfülle, die würde nämlich vor allem die Frauen zu übermäßigen Käufen verführen. Und auch das so ein Topos, der sich hält, vielleicht auch bis heute. Und es kommt dann eben nicht nur zu Kritik, sondern ganz früh auch schon zu Forderungen, zum Beispiel nach einer Warenhaussteuer, die auch erfolgreich ist, also die Steuer wird eingeführt. Und es gibt Versuche, die Warenhäuser zu sabotieren. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland einen Reichsverband zur Bekämpfung der Warenhäuser. Und die Menschen setzen zum Beispiel Mäuse und Ratten in Warenhäusern aus, um die Kunden abzuschrecken. Oder?
Ziemlich rabiate Methoden.
Ziemlich rabiat, genau. Und vor allem in Mitteleuropa, wo auch ganz viele Warenhausgründer jüdischer Herkunft waren, kam es dann etwa ab 1900 auch zu sehr antisemitischer Kritik, antisemitischen Elementen. Der Ausdruck des grassierenden Antisemitismus in der Bevölkerung, der in dieser Zeit normal war, dem Zeitgeist entsprach, werden wir aber gleich noch aufgreifen.
Also das sind eigentlich zwei Arten von Kritiken, oder? Eine handfest wirtschaftliche, die auch Verlierer dieser Modernisierungsbewegung kann man auch verstehen. Dann die moralische Dimension, die du auch erwähnt hast. Auch das Frauenbild, das dann damit wahrscheinlich auch von konservativer Seite ja aufgeladen wird. Wie erfolgreich ist denn insgesamt diese Kritik? Verfängt denn das, auch diese Rhetorik und diese zum Teil ja, wie du jetzt geschildert hast, ziemlich krassen Aktionen gegen diese Warenhäuser?
Ja, ökonomisch könnte man sagen, es gibt Teilerfolge, also eben diese Warenhaussteuer zum Beispiel, die wird eingeführt, aber ganz generell ist das Warenhaus schlicht zu attraktiv. Also die günstigen Preise im Vergleich zum Einzelhandelsgeschäft, die attraktive Einkaufsatmosphäre mitten in der Stadt, dieses Einkaufs- und Konsumerlebnis. Es ist bequem, alles ist an einem Ort, es gibt viele Dinge an einem Ort, oft auch Dinge, die es nur an diesem Ort gibt. Also das Warenhaus als Ganzes, als Konzept ist schlicht zu erfolgreich, zu attraktiv. Und das hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass ganz viele Konsumentinnen bis in die 1930er Jahre hinein gar nicht eingegangen sind auf diese politischen, ideologischen, oft aber eben auch sehr antisemitisch gefärbten Tiraden und Aktionen gegen Warenhäuser. Also das verfängt nicht wirklich. Aber dann, ja, kommen natürlich die 1930er Jahre und da gibt es dann einen Einschnitt.
Da ändert sich die Situation vor allem in Deutschland, nicht nur, aber am schlimmsten ist es in Deutschland mit dem deutschen Einflussbereich, mit Hitlers Machtergreifung dann 1933. Das ist ja von der NS-Herrschaft, das ist ein trauriges Kapitel der Warenhausgeschichte, das da mit der NS-Herrschaft beginnt.
Die Nationalsozialisten, die greifen diese Furcht der Kleinhändler, also diese Ressentiments eigentlich schon ganz früh auf, also schon in der Frühzeit, 1920er Jahre, mischen das auch mit einer Hetze gegen Großkapital und Modernismus, vermischt mit Antisemitismus, also die üblichen Tiraden, weil eben viele Warenhäuser in jüdischen Händen waren. Und noch 1933 verdoppeln sie dann die Gewerbesteuer für Waren und Kaufhäuser und führen eine Steuer auch für Filialbetriebe ein, also Betriebe, die Ableger waren von bestehenden Warenhäusern. Ursprünglich planten die sogar mit der Machtübernahme die Zerschlagung der großen Warenhauskonzerne, aber haben dann davon abgesehen, weil eben auch ganz viele beschäftigte Zulieferer von diesen Warenhäusern abhingen. Und sie fanden einen besseren Weg, Alan. Sie verschärften schlicht nochmal die Hetze, riefen zu Boykott auf. Und ja, letztlich lief es dann wie auch in anderen Segmenten und Bereichen der Gesellschaft. Es gab neue gesetzliche Grundlagen, Verordnungen, zum Beispiel, dass der Verwaltungsrat mehrheitlich arischer Abstammung sein müsse. Es gibt dann auch wirtschaftlichen Druck. Jüdische Eigentümer werden aus ihren Unternehmen gedrängt. Und es passiert eben, was überall passiert in Deutschland und auch den besetzten Gebieten später. Profiteure kommen ans Ruder, Profiteure wie Georg Karg oder Helmut Horten, die diese Warenhäuser von den einst jüdischen Eigentümern übernehmen. Und es sind dann auch diese Profiteure, die über das Kriegsende hinaus eigentlich prägend bleiben für diese Warenhausgeschichte, die ihre Privilegien wahren können, die sie eigentlich ursprünglich unrechtmäßig erlangt hatten. Und ja, mit diesem Verdrängungsprozess der jüdischen Inhaber wurden auch zum Beispiel die Namen der Warenhäuser arisiert, also dem neuen deutschen Geist angepasst. Zum Beispiel Hermann Tietz wurde zu Hertie, das Warenhaus von Leonhard Tietz wurde zu Kaufhof, der ehemalige Schocken-Konzern lief dann unter Merkur AG, Wertheim-Warenhaus wird zur Allgemeinen Warenhaus AG und so weiter und so fort. Also da findet eine Arisierung statt, wie man das auch aus anderen Bereichen der Gesellschaft kennt.
Aber man kann zum Beispiel in die Schweiz blicken, wo es keine NS-Herrschaft gab, um zu sehen, dass dort ähnliche Muster am Werk waren. In der Schweiz war es ja so, dass es auch eine Bewegung gab gegen die Warenhäuser während der Wirtschaftskrise der 30er Jahre, vor allem die kleinen Ladenbesitzer halt hart traf. Es gab dann einen Protest gegen diese sogenannten Grossbasare, haben wir das genannt, und das zielte dann voll auf diese Besitzer dieser Warenhäuser, die auch in der Schweiz mehrheitlich jüdisch waren, Familien wie Nordmann, Maus, Löb, und die wurden dann Ziel einer sehr effektiven Kampagne, die damit geendet hat, dass der Bundesrat, also die Schweizer Regierung, 1933 mit einem dringlichen Bundesbeschluss die Eröffnung und den Ausbau von Warenhäusern verboten hat. Und dieses Verbot hielt dann auch, hatte Bestand bis zum Ende des Kriegs. Also auch da durchaus wirkungsvolle Gegenmächte. Und ja, wenn wir es jetzt vom Krieg haben, wir sehen ja, ich meine, man kann heute sich die großen Paläste, Harrods, Lafayette, die kann man sich anschauen, die sind immer noch Ausdruck dieser goldenen Zeit auch. Ja. Aber dieses Warenhaus aus dieser Zeit und auch aus dem frühen 20. Jahrhundert, was hat das damit zu tun, wie die Warenhäuser nach dem Krieg aussehen? Man hatte Jahre der Mangelwirtschaft, der Rationierung, zum Teil auch der physischen Zerstörung dieser Gebäude. Was macht der Krieg mit diesen Warenhäusern, in Europa zumindest?
Es gibt zwei Entwicklungslinien, die ich kurz aufgreifen möchte. Zum einen, du hast es genannt, kommt natürlich der Krieg. Ganz viele große Innenstädte werden zerbombt. Hamburg, Berlin, Dresden, aber natürlich auch London. Paris wird beschädigt, zerstört oder teilzerstört. Das heißt, man hat diesen Kriegseinschnitt. Es gibt die Entbehrung der Nachkriegszeit. Aber es gibt eben auch, und das scheint mir wichtig, es gibt eben auch eine gewisse Kontinuität. Denn schon vor dem Zweiten Weltkrieg, also schon um etwa 1930, gibt es architektonisch eine Ablösung dieser bis dahin dominierenden Palastarchitektur. Findet ganz prominent Ausdruck zum Beispiel im Karstadt-Warenhaus, das vom Architekten Philipp Schäfer 1929 in Berlin gebaut wird, wo so diese neue Ästhetik der neuen Sachlichkeit aufzieht. Also neue Sachlichkeit, nüchterne Bildsprache, emotionslos, funktional, ohne Schnörkel, vielleicht auch ein bisschen kalt. Und so diese ganze theatralische Dimension, dieser theatralische Rahmen der wahren Präsentation, die verlor an Bedeutung. Und die Funktionalität rückt ins Zentrum. Und Das war natürlich anfänglich hauptsächlich auch ein wirtschaftliches Interesse. Also die Bauten, die sollten vermehrt ökonomischen Erfordernissen gehorchen. Es war so eine Art Rationalisierung, vielleicht auch noch dann getrieben durch die Weltwirtschaftskrise. Aber ganz sicher nach dem Krieg, mit diesen Entbehrungen der Nachkriegszeit, ändert sich quasi der Look des Warenhauses. Und das hält aber nicht lange an, diese Entbehrung, weil es kommt ja dann schon in den 50er Jahren zum sogenannten Wirtschaftswunder in Deutschland, generell auch vielleicht in Westeuropa, also dieser rapide wirtschaftliche Aufschwung, die Erholung nach dem Krieg, diese neue Blütephase ist auch eine neue Blütephase für die Warenhäuser, ganz besonders in Deutschland, wo dann eben dieser Wiederaufbau kommt. Und diese neu errichteten Warenhäuser, die kommen jetzt eben auch schlichter daher. Also eben diese Tendenz schon 1930 oder ab 1930 sichtbar, nun aber großflächig, weil eben alles in Trümmern liegt. Und die Idee dahinter ist, die Aufmerksamkeit der Kundinnen, die soll wirklich nur auf das Warenangebot gerichtet werden. Also nicht mehr kaufen als Erlebnis, sondern kaufen als Konsum kaufen. Genau, also die Warenhäuser, die werden, könnte man sagen, zu Tempeln der Nüchternheit. Die verlieren so ein bisschen dieses Flair des gesellschaftlichen Erlebnisses. Und trotzdem gibt es natürlich nach dem Krieg diesen Boom mit dem Wirtschaftsaufschwung. Und das Warenhaus ist Teil dieses Booms. Aber es ist eben gleichzeitig dann ein bisschen später auch Verlierer des Booms.
Wie geht denn das zusammen? Weil eben man hat ja dann mit diesem Wirtschaftswunder eine Mittelschicht, die wächst, die auch reicher wird, vermögender wird, mehr Kaufkraft hat, die sich eigentlich das leisten könnte, auch den Konsum in diesem Warenhaus, ja, der jetzt durch den Krieg nicht möglich war. Wieso profitiert davon nicht einfach das Warenhaus? Warum gibt es denn auch eine Verlierertendenz dabei?
Die Verlierertendenz, die wird vor allem ab der Mitte der 1960er und dann vor allem in den 1970er Jahren sichtbar. Also das Warenhaus profitiert anfänglich, aber es gibt eine neue Konkurrenz im Markt. Innerstädtische Einkaufszentren, oft auch sehr spezialisierte Filial- und Fachmarktketten, die eben nicht mehr ein Allgemeinangebot haben. Und auch ganz wichtig, durch die Verbreitung und den Aufstieg des Automobils kommt es natürlich auch zu einem Boom von neuen Shoppingcentern auf der grünen Wiese. Also eine neue Form des Einkaufens und Konsumierens, nicht mehr in den Stadtzentren, sondern eben außerhalb. Also ich gehe mit meinem Auto, das Teil meines neuen Lebensgefühls ist, ins Shoppingcenter auf der grünen Wiese, wo ich dann auch Fachmärkte habe. Und eigentlich könnte man sagen, das Warenhaus wird in dieser Zeit von neueren Handelsformen abgelöst. Also ich habe es gesagt, die Einkaufszentren, auch Discounter, Shopping Malls, später dann, da greifen wir jetzt vor, elektronische Einkaufsportale. Aber das ist so die Zeit, wo das Warenhaus als bestehendes Konzept langsam abgelöst wird.
Also neue Konkurrenz für diese, genau, Warenhäuser, wie reagieren die denn drauf? Können die überhaupt auf das reagieren? Was macht
es? Gibt allgemein zwei Strategien. Erstens Einschnitte beim Sortiment, also zum Beispiel man löst die Möbel- und Heimwerkerabteilungen auf, weil die Konkurrenz hier stärker geworden ist, zum Beispiel IKEA. IKEA gibt es zwar schon seit 1943, wurde ja von Ingvar Kamprad in Schweden gegründet, und IKEA beginnt dann aber 1958 zuerst in Schweden, später international Möbelhäuser zu gründen, die man besuchen kann. Also nicht mehr nur Katalogbestellung, sondern tatsächlich ein Möbelkaufhaus. Weiteres Beispiel Obi. Baumarkt, gegründet 1970, quasi ein Ort für den Heimwerkerbedarf. Und die Warenhäuser, die reagieren auf diese neue Konkurrenz damit, dass sie diese Produktsegmente aus ihrem eigenen Angebot ausgliedern, um das Feld der Konkurrenz zu überlassen. Und dann gibt es ein zweites Konzept oder eine zweite Strategie. Die Warenhäuser versuchen, diese Idee der Fach- und Spezialmärkte zu übernehmen. Also Karstadt zum Beispiel gründet 1984 eine Sportartikeltochter, Runners Point. Kaufhof gliedert die Elektronikabteilung aus. Das werden dann die Saturn-Filialen. Geiz ist geil. War ursprünglich auch Teil eines Warenhauses. Aber so versuchen quasi diese Warenhäuser, die als Gesamtanbieter daherkamen, sich in diesem diversifizierenden Markt zurechtzufinden.
Und sie machen das irgendwie mit einer Mischung aus Innovation und Verzweiflung, ein bisschen das Gefühl, ja, zum Teil. Was ist denn heute so, jetzt sind wir eigentlich im Jetzt, ja, in der Gegenwart, was ist denn heute noch die Rolle, die Bedeutung von Warenhäusern in unserer Wirtschaft und Gesellschaft?
Ich glaube, man kann sagen, viele dieser Häuser, die sind in Schieflage geraten, wurden verkauft. Es gibt oder gab viele Fusionen, Übernahmen. Ganz frappantes Beispiel, über das ich gestolpert bin, wieder Deutschland. Die Warenhäuser Hertie, Wertheim, Horten und auch die Warenhäuser von Neckermann und Quelle, die fusionieren nach und nach bis 2019 schließlich alleine Galeria Karstadt Kaufhof übrig bleibt. Also so Konzentrationsprozess auf wenige verbleibende Warenhäuser. Ich meine, auch wenn wir uns die Situation hier in der Schweiz anschauen, Manor gibt es zwar noch, aber immer wieder in finanzieller Schieflage, Verkauf an Bernard Arnault, Luxuswaren, Imperium, Moët Hennessy steht ja immer wieder oder stand mal zur Debatte. Dann auch Globus wurde zwischenzeitlich von Migros aufgekauft, mittlerweile weiterverkauft an Investoren. Also es gibt so ein Hin und Her, diese Warenhäuser, die sind nicht mehr wirklich profitabel, aber sie sind eben auch nicht so marode, um zu sterben. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, wo geht's hin? So, was machen wir damit?
Genau. Gibt es überhaupt eine Zukunft für Warenhäuser, wenn man sieht? Ja. Ich meine, wie oft gehst du noch ins Warenhaus?
Ja, wenig. Sehr wenig. Sehr wenig. Das ist eine gute Frage.
Und was schließt du daraus für die
ich
Zukunft
weiß nicht,
der Warenhäuser?
Ob ich ein charakteristischer Warenhauskunde bin. Oder war. Ja, jedenfalls, ich meine, als Historiker sind wir ja per se schlechte Propheten, aber ich sehe zwei Schienen. Eine mögliche Strategie wäre es vielleicht neben diesen zahlreichen Fusionen, Verkäufen, und das ist ja auch eine Strategie, die stattfindet, der Versuch, das Warenhaus im Luxussegment zu platzieren für die ganz reichen Menschen, also in gewisser Weise auch eine Anknüpfung an diese Blütezeit, dann die Glanzjahre, in denen das Warenhaus für Luxus und Erlebnis stand, mit dem Unterschied eben, dass es nur auf eine sehr exquisite und zahlungskräftige Kundschaft abzielt, die es sich überhaupt leisten kann, dort einzukaufen. Ja, und für den Rest bleibt es eine Parallelwelt, eine Fantasie. Und jene Warenhäuser, die bleiben, also wir haben sie immer mal wieder genannt, Harrods, Lafayette, GUM in Moskau, das sind ja eigentlich, das sind so diese Ikonen der Moderne, dieses Booms um 1900, dieser ersten globalen Wirtschaftsintegration. Also diese verbliebenen berühmten Warenhäuser der europäischen Metropolen, das sind ja eigentlich Relikte. Und die werden ja auch so History-Marketing-mäßig genutzt. Die Tradition, die Vergangenheit, die auch zu einem Verkaufsargument stilisiert wird, die zum Marketingfaktor wird. Ja, da sehe ich eine Möglichkeit und eine andere Strategie ist natürlich, und das ist das, was wir alle machen, Online-Warenhaus. In der Schweiz, Digitec, Galaxus. Die Weiterentwicklung der Warenhausidee im digitalen Raum, was dann aber auch wieder eine neue Verkaufs- und Konsumform darstellt.
Und eine, die eindeutig mit weniger Flair einhergeht. Während wir gesprochen haben, ist mir ein Zitat noch in den Sinn gekommen von Andy Warhol. Ich muss es kurz googeln, aber er hat mal gesagt, Warenhäuser werden zu Museen, Museen werden zu Warenhäusern. Und er meinte damit halt auch eben, dass halt diese Warenhäuser, die sind zum Teil einfach Museen moderner Kunst. Zum Beispiel, wenn man sie, zumindest wenn man sie 100 Jahre später vielleicht wieder betreten würde. Ja, ich glaube, das war einschließlich dem Schlussexkurs über Mirkos strategische Empfehlungen an mögliche Warenhausbesitzer. Nein, es war eine sehr spannende Folge, die vor allem du bestritten hast, Mirko. Ich fand es wirklich sehr interessant, habe viel gelernt. Wir haben gesprochen über die Geschichte der Warenhäuser und ich hoffe, dass alle, die in dieser Weihnachtszeit oder auch darüber hinaus in ein Warenhaus gehen, dass sie sich an das eine oder das andere erinnern. Ich werde es bestimmt tun. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Wir sind für euch zu erreichen unter podcast@überallgeschichte.info. podcast@überallgeschichte.info steht auch in den Shownotes. Empfehlt uns gerne weiter. Teilt es mit euren Freunden. Das war's für uns von heute und von mir. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Grüße ins Kaufhaus.
Bye-bye.
Ins Warenhaus natürlich.